Norris gewinnt in Singapur, doch Max Verstappen nimmt mit Rang 2 das Heft des weltmeisterlichen Handelns wieder in die eigenen Hände. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Ravenol Racing Roundup. Dieses Mal mit der Analyse des Grand Prix von Singapur mit Inga Stracke und mir, Norbert Okenga. Viel Spaß dabei. Lando Norris hat in Singapur gewonnen, aber Max Verstappen ist Zweiter geworden. Das klingt zunächst einmal nach einem klaren Ergebnis für McLaren und Lando Norris hat auch tatsächlich einiges dafür getan, wirklich als absolut dominanter Mann vom Felde zu gehen. Verstappen allerdings hat dafür gesorgt, dass dieser Sieg womöglich zu wenig ist. Lando Norris hat keine Schützenhilfe bekommen von Oscar Piastri, denn der hat in der Qualifikation nach einem Fehler in Turn 14 es nicht verhindern können, dass Max Verstappen sich in die zweite Startposition gestellt hat. Und danach war Lando Norris eigentlich schon auf sich alleine gestellt. Er hat das zwar bemerkenswert gemacht, aber Inga, dass Max Verstappen Zweiter wurde, ist beim derzeitigen Kräfteverhältnis fast noch bemerkenswerter.
Ja, das kann man so sagen. Red Bull hat natürlich keinen Stein auf dem anderen gelassen. Auch wenn Max Verstappen lieber gewonnen hätte, war er auch außergewöhnlich. Also ich hätte gedacht, dass er gleich in der ersten Kurve viel mehr Aggression zeigt oder aggressiver reingeht. Er war erstaunlich überlegt, taktisch und das hat sich ausgezahlt am Ende. Und ja, jetzt ist es tatsächlich so, dass bei den verbleibenden 6 Rennen und 3 Sprint Races Max Verstappen nur noch immer Zweiter werden muss und trotzdem Weltmeister ist, egal wer gewinnt und egal, wer den Extrapunkt für die zweite Runde, für die schnellste Runde holt.
Denn da hat Red Bull noch Schützenhilfe bekommen, hat Max Verstappen noch Schützenhilfe bekommen, weil Daniel Ricciardo auf den letzten Drücker diese schnellste Runde Lando Norris quasi noch entrissen hat. Und der Zusatzpunkt, der wäre so unheimlich wichtig gewesen für Lando Norris, wegen der von dir gerade zusammengefassten Ausgangssituation. Jetzt reicht es tatsächlich für Max Verstappen, sich immer auf Platz 2 zum WM-Titel förmlich zu hangeln. Allerdings, dieser zweite Platz, der war auch hier in Singapur schon deutlich in seine Schranken gewesen, wenn man sich mal das Rennen an der Spitze anguckt. Also Lando Norris hat zum ersten Mal seit langer Zeit den Start nicht völlig verhauen, hat die Führung behalten können nach dem Start und hat dann zunächst einmal nach 4, 5 Runden eigentlich alle Beobachter überrascht, dass er schon 2 Sekunden auf Max Verstappen rausgefahren hat, eben nach der 5. Runde. Da war der eigentlich schon so weit enteilt, dass alle gedacht haben, der fährt viel zu aggressiv auf den mittelharten Reifen, als dass der die Strategie, die geplant war, wirklich hätte umsetzen können. Tatsächlich allerdings kam erst in Runde 9 überhaupt der Funkspruch an Lando Norris. Jetzt kannst du loslegen, jetzt kannst du pushen. Vorher hat er immer nur daran gearbeitet, die Reifen ins optimale Betriebsfenster zu bringen. Und selbst bei dem Versuch, die Reifen genau so weit zu pushen, so weit nach vorne zu peitschen, dass sie heißer werden, da war der McLaren schon immer beharrlich um 0,5 Sekunden pro Runde schneller als Max Verstappen im Red Bull. Und danach, als er dann endlich mal freie Fahrt hatte vom Pitwall, vom Kommandostand, da war er im MCL 38 konsequent um 1 Sekunde schneller als Max Verstappen. Und eigentlich war dann ab der Runde was 12, 13 das Thema schon erledigt. Das Einzige, was man jetzt wieder McLaren vorwerfen kann, ist, dass sie bei dem riesigen Vorsprung, den Lando Norris gehabt hat, den Boxenstopp durchaus so weit hätten rauszögern können, dass der am Ende mit einem ganz, ganz leichten Auto noch frische Reifen gehabt hätte. Der hätte nämlich sogar seine Führung gar nicht mehr verloren. So viel Vorsprung hat er rausgefahren, selbst bei einem späten Boxenstopp an Max Verstappen. Also diesen einen Punkt für die Zusatzrunde, den hat McLaren sogar noch wieder vertändelt, weil man ihn zu früh, zu konservativ reingeholt hat, anstatt an eine Strategie oder seine Strategie an das Tempo anzupassen, das Lando Norris hingelegt hat. Der hätte durchaus aus eigener Kraft diesen einen Punkt noch holen können.
Ja, aber er hätte ihn auch komplett verlieren können. Er hätte alle Punkte verlieren können, weil er nämlich gegen Ende des Rennens echt die Konzentration verloren hat, einen Fehler nach dem anderen gemacht. Und das ist echt heftig. Das ist nicht weltmeisterlich. Wer sowas macht, der verliert einen WM-Titel durch sowas. Da kommen jetzt auch bei vielen Experten, bei ehemaligen Piloten, kommt wirklich die Frage auf, hat Norris da Nerven gezeigt? Ist Norris noch nicht so weit, dass er eben, ist ja klar, mit 20 Sekunden Führung, im Prinzip kannst du fast einschlafen, ja? Und das ist er, hat er da auch in der Hitze, dieses Singapur ist ja extrem fordernd, die waren alle fertig danach, ja? Hat er da durch die Hitze vielleicht Konzentration verloren? Und er ist ein paar Mal, also einmal habe ich mir hier notiert, das war so zwischen Runde 30 und 32, da wurde Norris auch auf einmal langsamer, meldete sogar vorne einen Schaden, und Red Bull hat sofort reagiert, hat Verstappen an die Box geholt, weil ja Norris in dieser Zeit langsamer wurde. Und Norris hatte offenbar da hatte einen Einschlag, also einen leichten Einschlag, eine Wandküssung sozusagen in Kurve 14. Und ja, ich dachte erst, die wechseln den Flügel. Er kam in Runde 32 an die Box, kein Flügel, Reifenwechsel, aber man hat vorne am Flügel etwas verstellt, was vielleicht ein bisschen darauf hingearbeitet hat, was ihm vorher passiert. Aber es war eben nicht der einzige Einschlag, es war schon echt heftig.
Ja, es waren viele Konzentrationsfehler, die hätten ihn in der Tat hier um Kopf und Kragen, sprich um den Sieg, bringen können. Und gleichzeitig hat sich sein potenzieller Schützenhelfer, Ferrari, um Kopf und Kragen gebracht, bereits in der Qualifikation und in den freien Trainings, als sie nämlich Schwierigkeiten gehabt haben, die Reifen richtig auf Temperatur zu bringen. Da ist ganz offensichtlich genau das passiert, was wir in unserem Vorschau-Podcast bereits avisiert haben. Der Ferrari oder die beiden Ferrari sind nachgerüstet worden mit diesen biegsamen Frontflügeln. Das ist jetzt alles, um es ein bisschen auszuholen. Das hier ist jetzt wieder eine High-Downforce-Strecke, wie sie zuletzt Sandford gewesen ist. Danach gab es andere Abtriebsniveaus, mit denen gefahren wurde. Das hier ist Abtriebsniveau hoher Anpressdruck. Das heißt, da ist der Frontflügel des McLaren das entscheidendere Element gewesen als der Heckflügel auf den anderen Low-Downforce-Kursen. Der Frontflügel des McLaren, das biegsame Ding, das haben wir ja besprochen, funktioniert. Der beim Ferrari hat auch funktioniert. Das Auto wäre sogar netto betrachtet, so sagen es alle Datenanalytiker, schneller gewesen als der McLaren. Das heißt, der Ferrari-Frontflügel, der sich auch wegklappt bei Tempo und hochklappt, wenn es langsamer dahergeht für die Kurven, der ist mindestens genauso gut wie der von McLaren. Aber er ist halt in der Handhabung, in der Race Execution, wie es so schön heißt, schwierig, weil man erst einmal kapieren muss, was mit diesem neuen Frontflügel passiert, wie der die Belastung auf die Reifen vorne und hinten verteilt, je nach Zustand, ob aufgeklappt oder zugeklappt, runtergeklappt. Und deswegen hat Ferrari im freien Training rumgemurkst, hat keine passende Abstimmung bei der Vorbereitung auf die Qualifikation hinbekommen. Und drum waren die Ferrari trotz überlegener Grundschnelligkeit auf der Startaufstellung so weit hinten, dass einer von den beiden, ich glaube sogar eine Ewigkeit hinter Nico Hülkenberg festgeklemmt ist im Rennen und überhaupt nie die Chance gehabt hat, das Potenzial des Ferrari auszuspielen, geschweige denn vor Max Verstappen zu kommen.
Das war Leclerc, der hinter Hülkenberg hing. Denke ich mal, oder? Warte mal, lass mal nachschauen. Hülkenberg, ja, könnte auch seins gewesen sein. Die waren beim Start beide hinter Hülkenberg, der in diesem Wochenende echt richtig, richtig gut war. Aber ich
Charles
wollte noch mal
Leclerc, pardon,
kurz.
Charles Leclerc hat 40 Sekunden hinter Hülkenberg verloren, sagen meine Aufzeichnungen hier.
Ja, und Hülkenberg war in Runde 30, habe ich hier gerade auf Platz 4. Da war er nämlich noch nicht an der Box. Er ist sehr spät gegangen und wurde dann erst von Leclerc attackiert. Jetzt will ich aber kurz nochmal darauf zurückkommen, was die Fehler des Lando Norris. Da hat nämlich Nico Rosberg bei unseren englischen Kollegen von Sky Sport im Podcast sehr deutlich ausgesagt. Er hat gesagt, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich ein Max oder ein Lewis drei Major, also drei große Fehler gemacht hätte, als wir so komfortabel in Führung lagen. Also er sagt das schon, er sagt, Lando muss das verbessern, wenn er wirklich um einen Titel kämpfen will. Das sagt Nico Rosberg sehr deutlich und klar.
Naja, Lando Norris muss das verbessern. Oscar Piastri müsste es auch verbessern, denn der hat es ja eigentlich auf der Hand gehabt als Schützenhelfer auf Platz 2, wenn man mal die Stallregie zugrunde legt, die gekommen wäre. Also als Schützenhelfer auf Platz 2 als Geleitschutz hinter Lando Norris zu fahren und Verstappen eben mindestens auf Platz 3 zu schubsen. Egal, wie gut oder schlecht dann die Ferrari schon mit der neuen Technik sind. Piastri hat das schon vermurkst in der Qualifikation mit besagtem Fehler. Ich glaube, in Turn 14 war es. Und dadurch hat er, also sowohl die beiden Ferrari, die Rolle des Zünglein an der Waage aufgegeben, als auch Piastri die Rolle des Schützenhelfers, des Wasserträgers aufgegeben. Und Max Verstappen ist wahrscheinlich wieder mal vor Lachen nicht in Schlaf gekommen.
Ja, aber zähneknirschendes Lachen. Das ist ja alles nicht so super für ihn. Weil du den Piastri ansprichst, da habe ich eine ganz interessante Statistik. Ich muss da nochmal nachrecherchieren, aber ich meine, Piastri ist tatsächlich der Fahrer, der alle Runden in dieser Saison bisher gefahren ist. Also der noch nie ausgeschieden ist, nicht früher zu Ende gefahren ist im Rennen oder rausgefahren ist oder gecrashed ist, der hat alle Rennen zu Ende gefahren. Muss das nochmal nachrecherchieren, aber ich meine, das stimmt.
Ferrari, Quatsch, Ferrari, McLaren hat schon mal reagiert auf diesen erneuten Taktik-Lapsus, wenn ich es mal so nennen möchte, wo ich, wie gesagt, der Ansicht bin und nicht nur ich, sondern alle, die das beobachtet haben, der Ansicht sind, man hätte Lando Norris diesen einen Punkt ermöglichen können. Im kommenden Jahr wird Will Courtenay von Red Bull, der dortige Chefstratege, der wird bei McLaren andocken und direkt unterstellt sein an Randeep Singh, dem Renndirektor, also dem Sportdirektor von
Genau.
McLaren, der wiederum ein direkter Untergebener von Andreas Stella ist. Das heißt also, McLaren stärkt auch ganz gezielt seine Strategieabteilung durch eine weitere Abwerbung von Red Bull. Da gab es ja schon eine ganze Menge in diesem Jahr, nicht zuletzt auch Rob Marshall, einen absoluten Schlüsselfigur im Ingenieurswesen von Red Bull, der, glaube ich, zweiter Mann war hinter Adrian Newey, der bei McLaren angedockt hat. Und jetzt eben in Will Courtenay auch der Chefstratege, der da eine neue nicht eine neue Planstelle besetzt, aber eine Planstelle besetzt, die bisher mehrere Schwächen aufgewiesen hat. Wir haben es ja öfter besprochen. Das fing mit Budapest an, fing dann damit an, dass sie lange Zeit nicht richtig auf die veränderte Ausgangslage, auf das veränderte Kräfteverhältnis reagiert haben, sondern dass sie immer noch so ihre Strategie ausgerichtet haben, als seien sie der Jäger, aber eben nicht schon der Gejagte auf der Rennstrecke. Und das ist jetzt eine Position, die sie stärken durch die Verpflichtung von Will Courtenay von Red Bull.
Ja, der gute Mann war seit 2005 bei Red Bull, war zuletzt Head of Race Strategy, wie du eben sagst. Davor war er Systemingenieur bei Jaguar und hat seinen Uni-Abschluss in Cambridge gemacht. Ein guter Mann, sehr erfahren. Also da haben sie sich einen guten weggeholt. Und ja, und du hast recht, Andreas Stella sagt jetzt auch, wir treten in eine entscheidende Phase unserer Reise als Team ein. Ich bin der Meinung, wie du so auch sagst, sie sind schon in dieser Phase, sie treten nicht erst ein.
Nee, sie müssen das jetzt nur tatsächlich realisieren und auch so umsetzen, dass sie jetzt eben nicht mehr derjenige sind, der dem Tabellenführer hinterher hechelt, sondern sie müssen halt jetzt immer so spielen, um im Fußballjargon zu sagen, dass man auch mal die Führung verwaltet, anstatt immer nur zu versuchen, noch ein Tor mehr zu schießen.
Absolut, absolut. Also ich denke, es ist spannend, vor allen Dingen, wenn du dir die Zahlen anschaust, ja, also mit diesem Singapur Grand Prix, zwei Fahrer auf dem Podium, hat McLaren halt mal eben jetzt 41 Punkte in der Konstrukteursmeisterschaft mehr als Red Bull. Norris ist an Verstappen auf 52 rangekommen, aber, das große Aber, sowohl Max als auch Dr. Helmut Marko haben gesagt, dass sie von Austin sich einiges erwarten, dass in Austin das nächste Upgrade kommt. Und ich denke, dass die Bullen in Austin, denn die sind ja nicht dumm, dann werden die in Austin zurückschlagen. Vorausgesetzt, der Max schafft das, das Auto zu verbessern und sich selbst da einzustellen mit diesen ganzen Community Services, die er ableisten muss bis dahin.
Ja, gutes Thema, gute Überleitung. Red Bull wird mit Sicherheit auch so einen biegsamen Frontflügel nach Austin bringen, um da entsprechend aufzuschließen. Aber in der Tat, Sozialstunden, die Max Verstappen da ableisten muss, das hat mich dann doch sehr gewundert. Ich fand die Reaktion natürlich schon wieder gut von ihm, aber vielleicht beobachtest oder vielleicht rollst du das Ganze mal tatsächlich von hinten auf, denn ich weiß tatsächlich aus der Ferne betrachtet nicht, was eigentlich der Stein des Anstoßes gewesen ist, warum der da so in den Senkel gestellt worden ist.
Also, ich habe ja da so eine ganz kleine Theorie.
Bevor die Theorie kommt, sag doch mal tatsächlich,
Erst die
was passiert
Geschichte?
ist,
Okay, erst die
chronologischerweise.
Geschichte. Also, dass die Fahrer im Boxenfunk bei 300 km/h, bei brenzligen Situationen oder wenn es vor ihnen crasht, mal ab und zu ein Wort sagen, das dann von der Formel 1 im Fernsehen, wenn sie den Boxenfunk übertragen, mit lauten Piepgeräuschen übertüncht wird. Das wissen wir alle. Und Max Verstappen hat das wohl eben auch im Rennen in Baku getan, wurde dafür zurechtgewiesen, hat dann in der Pressekonferenz in Singapur in der Beschreibung seines Autos das F-Wort verwendet, aber auf eine Art und Weise, dass er danach sagte, als nicht-native English-Speaker sei das ein Wort, das er als allgemeingültiges Wort im Boxenjargon, sagen wir es mal, so gelernt hat, seit er im Racing ist. Und das ist auch so, das ist ein Wort, das jeder, also das ist ein Wort, das jeder so verwendet, ohne es als Fluchwort zu sehen.
Also er hat gesagt, the
Sage
car
ich
is fucked auf
jetzt
gut
nicht, weil
Deutsch.
sonst kriege ich am Ende meine Akkreditierung nicht mehr.
Also er hat gesagt, the car is fucked, oder was?
Ja, genau. Also das ist ja nicht jetzt als Schimpfwort, sondern das Auto ist am Ende, es ist kaputt. Kaputt ist es ja nicht. Es ist, ja, ist eine Gurke. Vielleicht würde aber für das Wort Gurke auch bestraft werden. Jedenfalls hat er dann, nachdem er ja für Baku verwarnt wurde, in der Pressekonferenz das F-Wort in diesem Zusammenhang, wie du es gerade gesagt hast, wieder gesagt hast, tatsächlich von der Rennleitung kam ein Schreiben raus, dass er, warte mal, vielleicht finde ich schnell, dann kann ich es vorlesen, dass er jetzt Community Service leisten muss, das heißt Sozialarbeit. Ja.
Das steht ja schon, ja.
Letztendlich ist es so, diese Sozialarbeit ist jetzt nicht so, dass er in einem Altersheim Bettpfannen ausleeren muss, sondern er wird wahrscheinlich jungen Streckenposten die Flaggen erklären oder sagen, wie wichtig ihre Arbeit an der Rennstrecke ist. Und die sind ja alle Volunteers. Und ganz ehrlich muss ich sagen, das sollte meiner Meinung nach jeder von diesen Formel-1-Piloten ab und zu mal machen, um so ein bisschen mit den Füßen auf dem Boden zu bleiben, denn diese Streckenposten können im Notfall ihr Leben retten. Also das mal dahingestellt, ja. Ob das so eine Strafe ist, ich finde es keine schlimme Strafe, aber dieses ganze Getue drumherum. Und das ist das, was Max Verstappen so nervt. Und er hatte jetzt in Konsequenz tatsächlich gesagt, das ist silly, also lächerlich, das ist nervig und es kostet Zeit. Und das kann schon mich so sehr nerven, dass ich irgendwann nicht mehr hier weiterfahren will. Also er hat quasi indirekt gedroht, wenn die Formel 1 jetzt so wird, dann wäre es ihm irgendwann zu lächerlich. Er hat dann gesagt, ja, also die Formel 1 ist schon cool, aber wenn du mal irgendwann gewonnen hast, Titel eingefahren hast und so weiter, dann willst du bei der ganzen Sache auch Spaß haben. Und so sollte es sein. Und er hat viel Rückendeckung bekommen von anderen Piloten. Ich meine, so ganz leise im Off gehört zu haben, dass zum Beispiel Lewis Hamilton gesagt hat, ich hoffe, du leistest diesen Sozialdienst nicht ab.
Nicht.
Leider hingestellt, ob er es wirklich gesagt hat. Auch Alexander Wurz, der ja in der GPDA, der Fahrervereinigung, da sehr aktiv ist, hat gesagt, wir werden das zum Thema machen, wir werden das besprechen. Ich denke, man muss das teilen, man muss das okay, man muss es trennen, ja. Das eine ist unter Adrenalin, im Eifer des Gefechts, im Rennen, in der Action. Ganz ehrlich, Norbert, wenn du Auto fährst, bist du ein Engel?
Sicher nicht, sicher nicht.
Also, wenn ich Kids im Auto habe, die ich von einem Sportevent zum anderen fahre oder was auch immer, dann beiße ich mir natürlich seit Jahren immer auf die Zunge und versuche eben dann nicht das Sport im Deutschen und nicht das Wort auf Englisch und was auch immer, die ja noch harmlos sind im Vergleich zu dem F-Wort, was man nun gar nicht sagen sollte. Aber ganz ehrlich, wer Jener werfe den ersten
Ja,
Stein,
ja.
der noch nie beim Autofahren über irgendjemand vor sich, neben sich, hinter sich wirklich geschimpft hat. Oder? Wie
Ja.
fährst du? La 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 la. Ach, das ist aber jetzt
Natürlich.
nicht so nett, was der da vorne macht.
Natürlich, genauso. Wenn damit, ich fahre mit 200 und der fährt mit 120 Meter vor und ich sage, naja, bitte, fahren Sie noch mal 10 km langsamer, macht ja nichts. Nein, natürlich nicht, sondern man ärgert sich logischerweise. Und ich teile das auch, aber auf eine andere Art und Weise. Ich verstehe schon mal nicht die generelle Verdammung des Wortes fucked oder fucking. In England ist der Begriff fucking Alltag. Es gibt keinen Grund, warum man das im Fernsehen dauernd verteufelt, als sei das jetzt das letzte Proletariersprech. Ist es nicht. Selbst in der Kneipe, wenn du in England in der Kneipe bist, hörst du jeden Abend, I want another fucking beer. So bestellt der Engländer sein Bier. Scheißegal, ob das jetzt höflich ist oder nicht, das meint er gar nicht unhöflich. Das ist so. In jedem 10. Satz im normalen englischen Alltag kommt das Begriff fucking irgendwas vor. Im Sport noch häufiger als im normalen Alltag, aber auch schon beim ganz normalen Menschen. Egal ob
Oder
Arbeiterklasse
bloody.
oder
Oder
Blatt.
bloody.
Egal ob Arbeiterklasse oder Studierende, Studenten, das ist so. Jeder, der in England mal
Ich
sich ein bisschen
empfehle.
aufgehalten hat, der weiß das. Und trotzdem machen die Engländer da ein Gewese drum, als sei das der Untergang der Insel, wenn
Ja,
das Wort mal fällt.
nicht die Engländer. Nicht die Engländer, mein Lieber. Erstens, ich empfehle hierzu für jeden, der die gehobene englische Sprache gerne mal hören möchte, Traveling with Dad von Jack Whitehall. Eine sehr coole Netflix-Serie, bitte im Original anhören. Der alte Papa, ich glaube, jetzt ist er 90, ein sehr gepflegtes Englisch, aber eben dieses Wort kommt auch in jedem Satz vor. Ja. Also auch wirklich eine Empfehlung. Dann natürlich müssen wir auch mal nochmal zu Wort hier reinführen, wenn wir schon bei Streaming-Diensten sind, Drive to Survive. Günther Steiner, der Mann, der die Formel 1 in gerade den USA mit super famous und super cool gemacht hat, auch der hat dieses Wort nicht nur einmal verwendet. Jetzt kommt Breach of Article, ich habe die Meldung des Stewards gefunden, Breach of Article 12.2.1k des International Sporting Codes. Und da steht tatsächlich, it is the policy of the FIA. Und damit ist der Knackpunkt. Es ist nicht die F1, es ist die FIA. Und es ist mit der FIA-Präsident, der sich dann auch noch hingestellt hat und gesagt hat, bei einem Interview, also ich fasse es zusammen, man möge es mir nicht vorhalten, dass ich es nicht mehr 100% genau weiß, wie er gesagt hat, aber er hat es so sinngemäß gesagt, das machen Rapper. Rapper machen das immer so, jedes zweite Wort mit diesem F-Wort. Aber das sind nicht wir. Wir sind anders. Woraufhin Lewis Hamilton dann sich das anhörte und sagte, Moment, das ist rassistisch, weil Rapper sind meist schwarz oder dunkelhäutig
Ja, gute
und
Nacht. Das ist natürlich, das brauchst du gar nicht weiter zu erzählen, denn das ist jetzt
so.
natürlich die endgültige Entgleisung, die
Er
endgültige
fühlte sich
Übersteigerung des Schwachsinns. Also.
dadurch quasi angegriffen. Darauf kam gar keine Reaktion seitens der FIA, sondern dann kam gleich wieder hier, nee, geht nicht. Und dann ging es eben weiter. Also, at the
Darf ich
event.
ganz kurz einhaken, wenn du sagst, Mohammed bin Sulayem. Der hat es gesagt, ja, das machen Rapper. Du weißt aber schon, wer ein sehr guter Freund von Mohammed bin Sulayem ist, aus seiner Zeit, als bin Sulayem als Edelamateur in Ford Focus in der Rallye-WM gefahren ist.
Nein.
Günther Steiner. Günther Steiner und Mohammed bin Sulayem sind dicke, dicke
Ich
Kumpels.
dachte, jetzt kommt hier
Damals
Kanye West oder irgend so ein US-Rapper.
war Günther Steiner technischer Direktor beim Ford-Team M-Sport. Und die haben auch Kunden Ford Focus WRC vorbereitet und einen davon, mehrere davon, hat Bin Sulayem gekauft und sowohl im Nahen Osten als auch in der WM als Privatfahrer eingesetzt, sich aber bei M-Sport eingemietet. Und seitdem kennen sich der Oberflucher Günther Steiner und Mohammed Bin Sulayem, ganz offensichtlich der neue selbsterkorene Hüter der gepflegten Ausdrucksweise. Und das macht das Ganze irgendwie noch lächerlicher, finde ich.
Ja, und ich finde es dann ziemlich heftig, weil dann hat tatsächlich, und da sind wir wieder bei diesen ganzen Idioten, Entschuldigung, das Wort darf ich jetzt sagen, in den sozialen Medien, die dann tauchte irgendwo ein völlig verschwommenes Foto von meinem guten alten Kumpel Tim Meyer auf, der einer der Stewards war, die dieses Ding da unterschreiben mussten, war aber auch Johnny Herbert, Mathieu Remery und Paul Ng. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, NG. Und dann tauchte ein Foto auf, das irgendwie gepostet würde in so einem, wie in so einem Witch Hunt. Das ist einer derjenigen, die die Sprache verdammt haben, den armen Max Verstappen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das auf dem Mist von Tim gewachsen ist. Der hat zwar eine gepflegte Aussprache, aber Ausdrucksweise, aber der würde jetzt da, glaube ich, nicht eigenhändig Public Service. Also man sollte ihn bitte aus der Feuerlinie hier nehmen. Letztendlich haben die gesagt, sie sollten, it is important for role models to learn, to be mindful when speaking in public forums, in particular when not under any particular pressure. Also da geben sie so indirekt zu, ja, okay, wenn die Fahrer bei 300 km/h in einer heißen Situation unter Adrenalin stehen, dann könnte es ja sein, dass sie dann vielleicht ausrasten oder fluchen. Aber wenn sie in einer Public-Situation sind, dann nicht. Und damit kommen wir zu zwei Knackpunkten für mich. Und dann komme ich mit meiner Theorie. Knackpunkt 1, für mich ist immer noch eine Pressekonferenz, so wie sie früher war, eine Konferenz für die Presse, in der wir Informationen kriegen, den Fahrern Fragen stellen dürfen, nicht diese Interviews, die direkt nach der Pole oder direkt auf dem Podium gemacht werden und gebroadcast in alle Sender verteilt werden, sondern die Frage-Antwort der Journalisten. Und das gehört für mich persönlich nicht ins Fernsehen. Denn so können, das läuft in allen Fernsehstationen. Unsere Fragen sind letztendlich gerade für ein Magazin wie Pitwalk langfristig in die Tonne zu klopfen, zumindest die Antworten dann, weil es ja jeder schon gehört und gesehen hat. Das heißt, wenn du eine hochwertige Story recherchieren willst, dann ist diese Pressekonferenz sowieso völlig uninteressant für dich. Das mal
Das
vorab.
ist der Grund, warum ich prinzipiell nie zu Pressekonferenzen gehe, egal wo. Ich gehe einfach nicht hin. Es bringt nichts. Es bringt
Jo,
komplett
also
nichts.
nicht zu so einer. Es bringt schon was da mal zu hören, aber letztendlich würde ich nie eine Frage, wie zum Beispiel diese detaillierte Carlos Sainz Mentalgeschichte, die wir letztes Jahr gebracht haben, würde ich nie eine solche Frage in so einer Pressekonferenz stellen, wo sie gesendet wird. Teilweise wird ja dann auch noch, du musst aufstehen, musst deinen Namen nennen, die Kamera geht auf dich und du wirst im Fernsehen gesendet. Hey, ich will das nicht. Ich will nicht im Fernsehen gesendet werden, wenn ich eine Frage für eine Geschichte stelle, die ich recherchiere. Da fühle ich mich in meiner Freiheit eingeschränkt, ja? Sorry, ich werde wieder ruhiger. Also erstens, meiner Meinung nach, persönliche Meinung, gehören diese Pressekonferenzen nicht on air in die Welt gestrahlt. Das sind Informationen für die Medien, Fragerunden. Zweitens gehören Funksprüche, die sehr emotional sind, die sehr persönlich sind, auch nicht rausgestrahlt. Ich finde ein Rennen sehr viel spannender und ich schreibe gerne, gerade meinem Twitter, sehr gerne die Übersetzung dieser Funksprüche und berichte darüber, weil es so ein Rennen, das teilweise vielleicht nicht ganz so prickelnd ist, ein bisschen würzt, ja. Aber letztendlich gehören die, übrigens, wer mein Twitter lesen will, Inga Stracke F1, letztendlich gehören die auch nicht in den Äther. Und in welchem Sport, stelle mal vor, jeder Fußballspieler wäre die ganze Zeit mit dem Mikro verkabelt. Wollen wir das hören? Können die sich zusammenreißen?
Naja, da sehe ich, also du hast mit der Pressekonferenz vollkommen recht. Wie gesagt, darum gehe ich da auch nicht hin. Das, was da gesagt wird, kann ich nachher überall nachlesen in allen Internetzen. Und in der Zeit bin ich besser aufgehoben bei persönlichen Gesprächen, irgendwo im Fahrerlager, wo die anderen Journalisten gerade nicht sind, weil die alle bei der Pressekonferenz sitzen. Was mit der Funkerei sehe ich ein bisschen anders. Das finde ich, vergleiche ich ein bisschen mit zum Beispiel Handball, Basketball, wo sie ja auch bei Auszeiten das Mikrofon oben reinhängen und dann ja auch
Okay.
typischerweise mithören, was da gesagt wird. Ich weiß noch einmal, Sigurðsson, der Bundestrainer, ja, Sigurðsson, das war der andere, Alfred Gíslason, der jetzige Bundestrainer, bei einem Spiel seine versammelte Mannschaft mit den Worten begrüßt: Verdammt nochmal! Und es gab irgendwo beim Hockey dann bei Olympia, bei der Frauenmannschaft, wurde von Hockey kenne ich mich nicht aus, ich kann nicht sagen, wie die geheißen haben, aber da hat der Bundestrainer zu einer Frau in der Auszeit gesagt, jetzt möge sie, und ziemlich genau in dem
Oh
Dokument,
ja, genau, halt doch mal die Klappe.
möge sie doch bitte die Schnauze halten und herkommen. Da kann man sich natürlich auch fürchterlich drüber aufregen, oder man kann
Haben
sagen,
sich viele in den sozialen Medien
oder
drüber
man
aufgeregt?
kann sagen, so geht es nun aber mal zu im Sport. Das ist so. Wenn der Trainer was sagt, dann wird halt mal leider gespurt. Sonst brauchst du keinen Trainer. Dann kannst du auch demokratische Abstimmungen halten während des Spiels. Wirst aber nie ein Spiel mitgewinnen. Also da muss man
Nö.
sagen, das macht es erstens nachvollziehbar, wenn Gislason sagt, verdammt nochmal. Und der andere sagt, jetzt hältst du die Schnauze und kommst her und spielst das, was ich dir sage. Das ist interessant. Das ist ein Mehrwert, sich das anzugucken, weil du mitkriegst, wie es da tatsächlich zugeht. Das finde ich mit dem Funk genauso. Den Funk würde ich also da durchaus offen lassen. Man kann es ja so machen, wie die Formel 1 es macht, und sagen, wir hören uns erst einmal an, was da gefunkt wird, und entscheiden dann mit 2 Sekunden Versatz, ob wir es freigeben oder nicht. Aber ihn ganz raus tun, was
Oder
gesagt wird,
piepen.
lieber.
Oder drüber piepen.
Die
Ja,
Piepereien sind ja
sehe ich genauso. Also mir würde viel fehlen, wenn diese Funksprüche nicht mehr da wären. Ich kann aber die Fahrer verstehen, die sagen, hey, wenn euch nicht passt, was wir sagen, dann sendet es nicht. Ja? Aber nichtsdestotrotz, letztendlich ist es ja so, diese Sendung wird ja von der F1 produziert, also FOM, Formula One Management, letztendlich Liberty. Denen ist dran gelegen, möglichst viel ranzuholen. Deswegen machen sie auch Drive to Survive. Diese Regeln und die Sprachpolizei kommt von der FIA. Und jetzt kommt mein Einwand. Du hast am Anfang unseres Gesprächs heute vom Flügel gesprochen, vom beweglichen Flügel. Und Anfang des Singapur-Wochenendes gab es eine kurze Meldung von McLaren, die auch in den sozialen Medien kam, in der stand, die FIA hat unsere Flügel als völlig legal bezeichnet oder empfunden oder wie sagt man, befunden,
eingestuft, ja.
eingestuft, danke. Aber wie werden sie trotzdem umbauen? Hä? Sorry? Also entweder ist legal und dann ist der ja so überlegen und super, dass die anderen ihn kopieren. Dann lasse ich ihn, wie er ist. Oder er ist nicht legal, dann baue ich ihn um. Aber was bitte soll das?
Ja, was soll's denn? Das habe ich tatsächlich so nicht.
Keine Ahnung, aber mit diesem ganzen Fluchgate hat kein Mensch mehr über die Flügel und das Umbauen und die Legalitätsfrage der Flügel gesprochen.
Also Verschwörungstheorie meinst du?
Nein, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber ich fand das nur interessant. Anfang des Wochenendes dachte ich, oh mein Gott, dieses Nicht-Umbauen, Umbauen, legal, nicht legal, wird das Thema des Wochenendes. Und dann sagte Max Verstappen ein kleines Wörtchen über sein legales Auto mit legalem Flügel. Und auf einmal hat kein Mensch mehr über biegsame, bewegliche Flügel gequatscht.
Jedenfalls finde ich die Strafzumessung oder überhaupt, dass es eine Strafe für ihn gibt, selbst wenn es nur eine Rüge gewesen wäre, finde ich schon hochgradig lächerlich und führt eigentlich das Wesen des Sports, und das ist die Formel 1 ja normal, ad absurdum. Das ist ja nicht das Europäische Parlament, wo man sich möglichst gewählt ausdrückt und mit vielen salbungsvollen Sätzen nichts sagt, sondern man möchte ja auch Emotionen transportieren und die Leute eigentlich teilhaben lassen an diesem Sport. Das wird natürlich durch sowas komplett ausgeschaltet. Aber es gibt ja noch ein weiteres Thema, was hinter den Kulissen gegärt hat, nämlich die Art und Weise, wie mit diesen sogenannten Satellitenteams, B-Teams, umgegangen wird. Red Bull hat ja nun gerade massiv davon profitiert, dass Daniel Ricciardo aus dem B-Team heraus die schnellste Runde gefahren hat und damit Lando Norris einen Punkt geklaut hat. Und deswegen, ich weiß gar nicht, ob das der Grund war oder was, ob das noch zusätzlich Öl ins Feuer gegossen hat. Jedenfalls gibt es ja nur wieder eine Diskussion, angeschoben, glaube ich, von McLaren, über Sinnhaftigkeit dieser B-Teams, dieser Satellitenteams.
Also angeblich will Zac Brown tatsächlich die Thematik der B-Teams aufrollen und zur Sprache bringen, auf den Tisch der Regularien bringen, hat er ja schon ein paar Mal. Also er schießt ja immer dann gegen Red Bull und die B-Teams oder wenn das irgendwie ihm zugutekommt. Natürlich hat Mercedes, sage ich schon, hat McLaren, hier wird Freud ein bisschen mitgespielt, McLaren kein B-Team und damit hat er natürlich Pech. Ich mache mir aber große Sorgen um Zac Brown und Christian Horner, denn Zac Brown hat ein Foto gepostet, auf seinem Twitter-Account, OX-Account, sorry, auf dem die beiden ausschauen, als hätten sie Krankenhaushemdchen an. Und aber nein, es ist nicht im Krankenhaus. Ich habe nachgeguckt. Es ist tatsächlich, offenbar sind die beide auf dem gleichen Flug und haben beide den gleichen lindgrünen, nicht sehr vorteilhaften Pyjama bekommen, der tatsächlich so aussieht wie so ein Hemdchen, das hinten gebunden wird, wenn du ins Krankenhaus kommst. Und Zac Brown schreibt in seinem Post: Der Frieden in der Formel 1 ist auf dem Heimweg wieder, auf dem Heimflug wiederhergestellt worden. Er und Christian Horner zusammen beim Selfie. Keine Ahnung, ob die jetzt gesprochen haben über B-Teams oder über Pyjamas oder was auch immer. Letztendlich ist es aber auch wurscht, denn die Möglichkeit, sich die schnellste Runde zu schnappen, die hat jeder. Und wir haben schon öfters Fahrer gesehen oder miterlebt, die sich die schnellste Runde geschnappt haben, obwohl sie nicht in den Top 10 waren und damit keinen Punkt bekommen haben. Das war nicht jetzt das allererste Mal. Dazu spielt, dass Daniel Ricciardo, es ist ja immer noch nicht bestätigt, zumindest jetzt um diese Zeit, als wir auch Video aufzeichnen, aber wohl es sein letztes Rennen gewesen sein könnte. Das hat man ihm auch angemerkt, er wurde ständig dazu gefragt, er hat es so indirekt auch gesagt und indirekt haben dann auch Leute von Red Bull und auch von den Racing Bulls gesagt, nun, wir wollten ihm mit dieser letzten schnellen Runde ja auch die Chance geben, erhobenen Hauptes rauszugehen, ja. Und er hatte, glaube ich, noch nie eine schnellste Runde, wenn ich richtig informiert bin. Und dann wäre das natürlich ein schöner Abschied, ein schönes, wer Böses dabei denkt, dass das nebenher dem Max Verstappen geholfen hat. Aber auch das ist legitim. Absolut, finde ich.
Völlig legitim und du sagst so leicht hin, McLaren hat kein B-Team. Haben sie wirklich nicht? Sie haben Mercedes-Motoren und Mercedes hat auch Mercedes-Motoren.
Du willst doch nicht Mercedes und Lewis Hamilton als B-Team bezeichnen.
Würde tatsächlich mal jemand auf die Idee kommen zu sagen, Mercedes hilft dem Kunden McLaren?
Theoretisch könnte dann auch Alpine McLaren helfen, weil gleicher Motor. Und dann
Williams.
sind wir wieder bei der Situation, die wir vor Jahren schon mal hatten, wo alle drauf geschaut haben, ja, wir haben gleichen Motor, die haben gleichen. Ey, ganz ehrlich, das ist harmlos. Was nicht passieren darf, ist, dass jemand behindert wird, dass absichtlich ein Crash hervorgerufen wird, auch das hatten wir schon, dass einfach das Ganze keep clean.
Ihr habt doch sicher auch eure eigene Meinung dazu, was das für eine komische Strafe mit Max Verstappen ist und seinem vermeintlich zu derben Vokabular. Schreibt das gerne unten in die Kommentare hinein, ob die jungen Formel-1-Fahrer tatsächlich einen auf die Finger geschlagen gehört bekommen oder ob da zu viel Wokeness mitspielt momentan und ob auch das alles übertrieben ist. Ich bin gespannt, was ihr dazu für eine Meinung habt und freue mich auf eine möglichst rege Diskussion in den Kommentaren unter diesem Video. Und nicht vergessen, die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk ist ja auch schon wieder draußen. 180 Seiten Motorsportjournalismus vom Allerfeinsten. Mit ganz viel Formel 1, ganz viel historischem Motorsport, ein bisschen Rallye Dakar, ein bisschen Speedway und iSpeedway und einem Feature über den legendären Ferrari-Fahrer Giancarlo Baghetti. Dazu natürlich aus Formel 1-Sicht besonders spannend die Porträts von Oscar Piastri und von Oliver Bearman, die wir rausgearbeitet haben in der uns eigenen Finesse und dem uns eigenen Einfühlungsvermögen. So sieht's aus. Ausgabe Nummer 79, 180 Seiten stark, wie immer. Deutschlands größte Motorsportzeitschrift wartet darauf, von euch wieder genossen zu werden. Und wir warten auf eure Kommentare zum großen Preis von Singapur und zu der komischen Strafe für Max Verstappen. Bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Die Formel 1 macht jetzt ja irgendwie knapp 4 Wochen Pause. Wir melden uns dann bald wieder mit dem nächsten aktuellen Thema mit Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Bis bald, euer Norbert Okenga.